Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Die selbstgebastelten Lochkameras, Wärmedecken aus dem Verbandskasten und Brillen können Sie nach dem heutigen Abend wieder bis zum Jahr 2081 einmotten. Deutschland hat eine partielle Sonnenfinsternis erlebt. Ein Ereignis, das laut dem Historiker Mathieu Ossendreiver schon immer eine enorme Wirkung auf die Menschheit hatte.
Oft wurde die Sonne als Gott bezeichnet. Und wenn dieser Gott, der uns immer das Leben schenkt, verfinstert wird, das ist ja eigentlich ein gefährliches, schlechtes Zeichen. Vielleicht ist es eine Botschaft dieser Götter. So wurde das oft gesehen. Und zwar eine schlechte Botschaft. Und dann waren diese Finsternisse, waren besondere Ereignisse, wo man dann die Wirkung der Götter wirklich gespürt hat.
Also was auch immer das bedeuten mag. Die Menschen hat es in ganz Europa auf die Straße gezogen. Wir schalten in Fazit gleich live in die sogenannte Sonnenfinsternis-Totalitätszone nach Spanien und hören, was da heute Abend los war. In Berlin ist in den kommenden Tagen auch einiges los. Da wird an den Mauerbau vor 65 Jahren erinnert. Und dann schauen wir auf ein Experiment in Hamburg. Dort hat das französische Kollektiv La Horde versucht, Tanz für die Internetgeneration auf die Bühne zu bringen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Fazit. Bei uns hören Sie von überall aus, was heute wichtig war in der Kultur vom Tage. Die letzte totale Sonnenfinsternis hat Deutschland 1999 erlebt. Heute gegen 20 Uhr sind wir dann Zeugen geworden, wie es zumindest eine partielle Sonnenfinsternis gab. In Spanien, da wurde es mit dem Naturschauspiel richtig dunkel. Auf der ganzen Welt konnten Menschen über den NASA-Livestream aus der spanischen Provinz Burgos das Himmelsspektakel verfolgen.
All right, totality is almost there, the sliver is about to disappear. Oh, okay.
There's the little diamond ring.
Wow.
Yeah. All right.
Totality has hit Spain.
Yes.
Oh my goodness.
Lovely view.
Ja, so klang es im NASA-Stream um 20.27 Uhr, als es in Spanien dunkel wurde. Astrophysiker und Autor Dirk Lorenzen war in Burgos live mit dabei und ist jetzt am Telefon. Hallo nach Spanien.
Hallo nach Deutschland.
Sie sind im Deutschlandfunk ja als Mr. Sternzeit bekannt und das kann ich, glaube ich, schon behaupten, ein echter Sonnenfinsternis-Ultra. Das 17. Mal haben Sie dieses Spektakel heute live verfolgt. Was war das für ein Moment, den wir gerade hier auch im NASA-Stream gehört haben?
Das ist dieser magische Moment, wenn man einfach die Sonnensichel noch sieht. Also man merkt ja dann so über die erste Stunde, dann fängt ja erst relativ harmlos an, so langsam der Mond sich da reinbeißt in die Sonne und dann wird dieser Biss immer größer, die Sichel wird immer dünner und dann kommt dieser magische Moment, wenn eben wirklich der Mond das letzte Fitzelchen von der Sonne dann auch noch abdeckt und dann ja mit einem Mal sieht man dann, da wo eben noch die Sonne ein bisschen geblendet hat, so die letzten Reste, sieht man dann die dunkle Scheibe des Neumonds und rundherum diese wunderbar fein strukturierte Corona, die Sonnenatmosphäre. Und das ist einfach betörend schön im Angucken und einfach absolut überwältigend, wenn dann am späten Nachmittag urplötzlich einfach die Sonne verschwindet. Immer wieder großartig.
Es scheint auf jeden Fall süchtig zu machen. Sie haben das jetzt ja schon mehrfach erlebt. Kann man die denn voneinander auch ästhetisch unterscheiden? Wie war das heute?
Ja, das ist tatsächlich immer anders. Die heute war insofern sehr besonders, als hier die Sonne sehr tief nur noch am Himmel stand, nur noch so etwa 8 Grad hoch. Das ist so, wenn man so die Hand ausstreckt, so eine Faust vielleicht so über ausgestrecktem Arm, nur über dem Horizont, relativ tief. Und damit sind dann die Effekte auch ganz anders, so was das Licht angeht. Der Himmel war gar nicht ganz so dunkel, wie das sonst manchmal bei Sonnenfinsternissen ist. Und dann hängt immer auch ein bisschen von dem Zustand der Sonne ab. Heute war die Sonne in einem Aktivitätsbereich, in dem dann diese Sonnencorona, die so fein strukturiert vom Magnetfeld. Das sieht aus, als wenn da so federartig was ganz weit sich in den Kosmos erstreckt. Und das war heute sehr weit. Nach allen Richtungen gab es diese federartigen Strukturen, so mit doppeltem Sonnendurchmesser, sehr weit raus. Und an zwei Stellen ragten so Explosionen von der Sonne, wo Materie emporgeschleudert wird. Das ragte dann noch über den Mondrand hinaus. Und dann hat man so dieses pinke Leuchten gesehen, sogar mit bloßem Auge. Wenn man im Fernglas reinguckt, noch viel schöner. Also jede ist anders und jede ist immer wieder überwältigend.
Ja, sie wirkt auf jeden Fall immer noch beflügelt. Ich habe auch in den sozialen Medien schon ganz viele Stories und Fotos gesehen. In Deutschland war viel los, aber die spanischen Behörden, die haben ja ein richtiges Verkehrschaos befürchtet. Viele TouristInnen sind extra angereist. Man hat sich da auf einen Besucheransturm zur Sonnenfinsternis eingestellt. Und gerade auf den Balearen hatten die Sicherheitsbehörden eben die Befürchtung, dass noch mehr Menschen als normalerweise im August da sein werden. Sie haben sogar von einem Ausnahmezustand gesprochen. Wie war das bei Ihnen in der spanischen Provinz Burgos heute?
in Burgos kann ich sagen, war es absolut entspannt. Also ich bin eine gute Stunde vor dem, bevor es losging, zu so einem kleinen Hügel gegangen, etwas außerhalb. Dadurch, dass die Sonne so tief stand, konnte man nicht in der Stadt bleiben, weil dann einfach irgendwie immer Bäume oder Häuser davor sind. Das heißt, es haben sich sehr viele hier der Menschen aus Burgos dann eben dort getroffen, auf diesen Hügeln. Dann haben wir zusammen dort Richtung Westen geguckt, auf die Sonne zu. Hier war es erstaunlich entspannt. Ich war selber ein bisschen überrascht. Das Verkehrschaos hat es sicherlich gegeben, nur ist das dann meist so am Rand, wenn die Leute noch ganz schnell hinein wollen in diese schmale Zone der Verfinsterung. Das hat heute sicherlich gegolten für Menschen in Barcelona und in Madrid. Diese beiden Riesenstädte hatten eben das Pech, dass sie jeweils ganz knapp außerhalb der Grenze lagen. Das heißt, wer dort geblieben ist, hat nur 99,5% Sonnenbedeckung gehabt. Und das ist aber ein Riesenunterschied zu 100%. Wenn das heute klar geworden ist, wer wollte schnell hinfahren, da gibt es dann immer Verkehrschaos.
Ja, oder es waren Leute unterwegs, um schnell noch eine Brille zu besorgen. In Deutschland waren die ja an vielen Stellen wirklich vergriffen. Man hat dann gebastelt. Wie sah das in Spanien aus und wie haben Sie in die Sonne geschaut?
Hier war es ebenso, überall las man, dass es keine Brillen mehr gibt oder wenn, waren sie irgendwie astronomisch teuer. Ich selber hatte zwar eine Brille, aber ich gucke schon traditionell immer sehr gerne mit gefalteter Rettungsdecke. Da kehrt jeder im Verbandskasten im Auto oder man kriegt sie bei der Apotheke oder im Baumarkt, in der Drogerie. Diese Decken, das finde ich immer etwas frustrierend, wird von manchen, ohne dass es dafür eine faktische Grundlage gibt, behauptet, die seien sehr unsicher. Ich bin Astrophysiker, habe selber das auch mal durchgemessen. Wenn man die 3- oder 4-mal faltet, dann sind diese Decken eben auch sicher. Sie sind billig, man kann sie sich wunderbar breit gefaltet vors Auge halten. Ich finde die eigentlich noch viel besser als Brillen und ich habe auch immer ein bisschen Material dabei und wenn ich hier jemanden getroffen habe, der keine Brille hatte, dann verteile ich das gerne. Also ich
gerne
mit gefaltet. Wir sind alle zusammen, in dem Moment sind alle vereint und freuen sich über das kosmische Geschehen.
Warum hat sich denn die NASA dieses kleine Dorf in Spanien ausgesucht, um von dort aus zu senden? Das hat mich dann schon gewundert, als ich diesen Livestream verfolgt habe.
Man guckt einfach vorher, wo ist ein Ort, den man vielleicht irgendwo ganz gut hin kann. Ganz wichtig ist vorher in der Planung, welcher Ort hat tatsächlich die gute Aussichten, dass man klare Sicht hat. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Man plant ja lange im Voraus zu so einer Finsternis zu fahren. Und dann gibt es eben die Klimadaten, die haben dann gezeigt, hier im Zentrum von Spanien ist die Aussicht am besten. Aber der alte Finsternisspruch ist, Klima ist das, was man erwartet, Wetter ist, was man bekommt. Vor genau einem Jahr war hier Regen. Vor einem Jahr bei der Finsternis hätten wir nichts gesehen. Diesmal hatten wir Glück und die NASA guckt sich dann eben auch einen Ort aus, hatte da auch Glück, dass das Wetter gut war. Die hätten es irgendwo auch woanders machen können. Die müssen sich mal was aussuchen und was genau die da bewogen hat, weiß ich dann allerdings auch nicht.
Ja, wir haben hier natürlich gegen 20 Uhr auch mal vor die Tür geschaut, vor dem Berliner Funkhaus. Da habe ich ohne Brille jetzt nicht so viel mitbekommen, außer dass viele Passanten so ein bisschen neugierig in die Luft geschaut haben und das Licht war schon speziell. Aber wenn man das so richtig miterleben kann mit dieser Finsternis, was löst das auch in den Menschen aus?
Ich glaube, es zeigt einfach irgendwie zum einen natürlich dieses Instinktive, diese Bedrohung. Einfach man merkt, ups, plötzlich ist das Licht weg, der Stern des Lebens, das Licht, die Wärme, die wir brauchen, das verschwindet. Also meine erste Finsternis hat mich auch völlig erschüttert und ich war froh, als sie vorbei war, obwohl ich sicherlich keine Angst hatte, dass da irgendwas passiert. Das ist das eine, was das auslöst. Und das andere ist, glaube ich, man freut sich, dass man in diesem kosmischen Räderwerk, dass man da zugucken kann, dass diese Faszination, man kann auf Jahrhunderte im Voraus berechnen, wann so etwas passiert und dann passiert es auf die Sekunde genau. Und dann sind natürlich Sonne und Mond Körper, zu denen wir auch einen Bezug haben. Jeder kennt die, man kann das so betrachten, wenn man eben die Augen ein bisschen schützt mit bloßem Auge. Das ist nicht irgendwo eine Galaxie milliardenweit weg. Das ist so praktisch, ich sag mal, Kosmos fast zum Anfassen und zum Mitfühlen, Mitfiebern. Und ich glaube, das bewegt viele Menschen. Also bei allem wissenschaftlichen Interesse, das ich habe, auch das ist so ein Punkt, der mich immer wieder freut, dass ich sage, einfach ein tolles, friedliches Erlebnis. Da gucke ich gerne zu.
Aber jetzt muss man in Deutschland bis ins Jahr 2081 warten?
Dann kommt eine totale, also wir haben nächstes Jahr schon am 2. August des nächsten Jahres gibt es wieder eine partielle Finsternis. Da ist dann in Deutschland nur so etwa 50% der Sonne bedeckt. Das ist aber auch schon schön. Und dann, ja, wenn wir eine totale Finsternis erleben wollen, dann müssen wir leider warten bis zum 3. September 2081. Wer es vorplanen will, das ist ein Mittwoch, dann kann man schon mal besser sich darauf einstellen.
Ja, vielleicht die Brillen doch noch nicht direkt wegschmeißen, sondern aufheben.
Unbedingt aufheben.
Vielen Dank für diesen Bericht aus Spanien, Dirk Lorenzen. Und noch einen schönen Abend.
Dankeschön, ebenso.
Und falls Sie sich für Weltraumthemen interessieren, Mr. Sternzeit schreibt auch einen Deutschlandfunk-Weltraum-Newsletter. Den können Sie online abonnieren. Wer ein Stück des französischen Medienkunstkollektivs La Horte sieht, dürfte so einige Déjà-vu-Momente haben. Die spielen immer wieder mit Referenzen aus Ballett, Popkultur, Musicals. Es gibt auch TikTok-Tänze zu sehen. Und der Tanz ist es auch, der das Herzstück ihrer Kunst ist. Und das, obwohl die Mitglieder teilweise aus ganz anderen Sparten kommen. Heute Abend gab es beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg die Deutschlandpremiere ihres Stücks Après moi la déluge, das La Horte gemeinsam mit dem Ballet National de Marseille auf die Bühne gebracht haben. Also übersetzt: nach mir die Sintflut. Unsere Kritikerin Elisabeth Nerik kommt aus der Vorstellung und ist jetzt in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend.
La Horte sagen von sich, dass sie auf der Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen für die Internetgeneration sind. Wie haben Sie heute in Hamburg diese Ausdrucksformen gefunden?
Also auf jeden Fall ist da ein ganz packender, großer, auch überwältigender Abend draus geworden aus diesem Anspruch, sowohl visuell als auch tänzerisch, als auch in Bezug auf die Musik, zumindest die Lautstärke. Das ist ein Abend, der nicht an drastischen, zum Teil auch echt plakativen Bildern spart, der auch pathetisch ist zum Teil und gleichzeitig ganz, ganz zeitgenössisch. Im Sinne von, hier werden viele Einflüsse, ganz verschiedene Quellen ästhetischer und popkultureller Art und auch Referenzen zusammengemixt. Eine davon, weil du gerade die TikTok-Dances angesprochen hast, sind die sogenannten Slam-Dances. Ein, wie ich mir habe erklären lassen, TikTok-Phänomen. Wäre auch mal ein Grund, sich eigentlich mal also das runterzuladen, diese App. Da gibt es unzählige Tutorials, wie man Slam-Dances richtig ausführt. Meine Generation würde dazu sagen, das ist so eine Mischung aus Punk und Pogo. So ein tiefes Bouncen nach unten in den Boden bei leicht gebeugten Oberkörpern, immer tief in den Boden reinstampfen und dabei im Kreis zirkulieren. Das war jetzt zum Beispiel heute Abend eine Art Tanzbewegung, die immer wieder aufgetaucht ist bei den 12 TänzerInnen.
Après moi le déluge, also nach mir die Sintflut, das war der Titel, der über diesem Abend stand. Und laut Ankündigung hat er sich auch mit einer Welt am Abgrund beschäftigt. Hört schon so dieses tiefe Bouncen, dieses Stampfen im Kreis. Laufen die da um den Abgrund oder was stellt der Abgrund in dem Stück dar?
Also das Stück hat auf jeden Fall dystopische Momente. Es ist aber auch so eine Art Rückwärtsgang. Das ganze Stück ist wie so ein Zurückspulen von der Gegenwart in eine, ja, vielleicht Vergangenheit. Also es fängt schon mal so an, dass die Tänzer sich nach hinten zu einem Videobild verbeugen, in dem wir zu sehen sind als Publikum, was im Publikumsraum sitzt, im Zuschauerraum. Und dann wird dieses Video zurückgespult. Also die Zuschauer, die verlassen im Video den Zuschauerraum. Das leert sich dann langsam. Und genauso entwickelt sich das Stück, wie gesagt, vom gegenwärtigen Moment zurück in verschiedenen Phasen auf, ich würde mal sagen, so eigentlich eine untere Ebene, in eine andere Welt, vielleicht sogar in die Unterwelt. Und in diesem Verlauf sehen wir immer wieder verschiedene Szenen. Zum Beispiel in einer filmt die Gruppe von Tänzern sich im Partymodus. Sie zeigen andauernd diese dauergrinsenden Gesichter, ihre pseudo-happy Smiles. Da denkt man natürlich auch gleich wieder an die sozialen Medien und die Kultur des gefakten Glücks und diese ewigen Oberflächen. Dann geht es weiter, kommt zu so einer fast mythischen Bildhaftigkeit. Es gibt eine dampfende Quelle, drei Performer mit Masken sitzen da drin, mit Masken alter Menschen. An diesen Masken wird gezerrt, an einem jungen Körper wird geknabbert. Also assoziativ ist es so eine Mischung aus Hieronymus Bosch, Garten der Lüste, Frankenstein, Kannibalismus, Hades, ja. Und dann kommen alle zusammen und tanzen sich die Seele aus dem Leib. Und ganz am Schluss sehen wir so einen Moment, eine Welt der Zwitterwesen, lauter Gestalten zwischen Mensch und Tier, mit Schwänzen oder dem riesigen Fuß eines Mammuts. Also es ist wie so ein Rückwärtsgang aus der Gegenwart in die Vergangenheit, aber womöglich auch in die Zukunft. Die Dramaturgie ist auf keinen Fall geradlinig, sondern sie verläuft wild und assoziativ. Aber es ist auf jeden Fall ein Stück, was wirklich eine Entwicklung durchmacht.
Was passiert denn dann mit dem Bühnenbild, nachdem das Publikum sozusagen wieder rausgelaufen ist aus dem Bild, aus der Videoleinwand?
Ja, die wird dann schwarz, aber der Bühnenboden, das ist ganz interessant, der wird nach 10 Minuten teilweise demontiert. Es entsteht so ein riesiges Loch und gleichzeitig hebt der sich so schräg in die Luft, sodass man weiter auf den Boden schauen kann, aber auch drunter. Und dadurch kriegt man so einen Blick in die verschiedenen Ebenen. Also man kann auf und unter die Oberfläche schauen. Auch das ist symbolisch zu verstehen. Und später wird das Ganze dann noch weiter in die Luft gehoben. Da hatte ich dann so eine Assoziation von UFO. Also auch die Bühne trägt schon stark zur visuellen Überwältigung bei.
Und Musik gab es natürlich auch noch für dieses Stück. Unter anderem diesen Metal-Klassiker aus den frühen 2000ern. Aus Kalifornien, System of a Down. Dieser Song war heute Abend auch auf Kampnagel zu hören. Ein ganz abwechslungsreicher Song, der so unterschiedliche Parts hat. Elisabeth Nering, was sagt das auch über das musikalische Verständnis von La Horde aus?
Die ChoreografInnen, die haben diese Band extra angefragt, ob sie den Song benutzen dürfen und daraus eine 10-Minuten-Version draus gemacht. Und da wird wirklich so heftig in der Form dieser Slam Dances drauf getanzt. Also das war schon absolut einer der Höhepunkte. Das ist ja eine Band, die 1994 gegründet wurde, die zum Teil sehr politische Texte macht, in diesem Song jetzt eher so ein bisschen kryptisch. Und ich sag mal, die Mitglieder könnten ja die Großväter der jungen TänzerInnen auf der Bühne sein. Und das finde ich interessant, denn daran kann man dieses Verfahren auch also zeigen, sich von allem zu nehmen, was passt, ja. Also Heavy Metal aus den frühen 2000er Jahren, griechische Mythologie, Slam Dances, Instagram Ästhetik, all das kann Teil so einer Produktion werden. Und das wirklich Beeindruckende an diesem Abend, Après moi le déluge, ist, dass die Elemente mit so einer, diese verschiedenen Elemente mit so einer Heftigkeit, aber ich muss sagen, auch Furchtlosigkeit vor Pathos zusammengebracht werden, dass da wirklich ein total kraftvoller Abend rausgekommen ist, was natürlich auch an diesen grandiosen TänzerInnen liegt. Und ich habe schon überlegt, ich schaue es mir vielleicht in Berlin nochmal an, um das Ganze nochmal ein zweites Mal zu sehen und dann vielleicht auch diese einzelnen Elemente nochmal ein bisschen besser in Bezug zueinander bringen zu können.
Ja, oder morgen oder übermorgen oder überübermorgen, da findet Après moi la déluge von La Horde auf Kampnagel nochmal statt. Tickets gibt's auf der Kampnagel-Website. Vielen Dank, Elisabeth Nering, für das Gespräch.
Kultur ohne Kohle. Dabei sein, auch mit wenig Geld.
Fast jeder sechste Mensch in Deutschland ist statistisch betrachtet armutsgefährdet, hat also deutlich weniger Einkommen als der gesellschaftliche Durchschnitt. Hinter der Statistik verbergen sich unterschiedlichste Persönlichkeiten, Biografien, Brüche und ein Alltag, in dem genauestens über Ausgaben nachgedacht wird. In unserer Fazit-Sommerreihe Kultur ohne Kohle hören wir von 7 Menschen, welche Rolle die Kultur in ihrem Leben spielt. Matthias Dell hat sich umgehört.
Mein Name ist Dirk Dymarski, ich bin 50 Jahre alt, gehöre dem Verein Selbstvertretung wohnungsloser Menschen e.V. an, denn bei mir ist das Thema Wohnungslosigkeit als Experte in eigener Sache selber akut. Ich habe aktuell tatsächlich gerade mal 1,80 Euro noch auf der Tasche und lebe im wahrsten Sinne von der Hand in den Mund bzw. von Suppenküchen, all dieweil die Leistungen vom Jobcenter noch nicht bewilligt sind. Wie sagt man so schön, Behörden-Irrsinn. Mit dem neuen Hauptantrag, den ich gestellt habe, habe ich zwar alle notwendigen Unterlagen eingereicht. Angeblich ist es nicht angekommen, sodass ich dann die Unterlagen wieder komplett zusammenstellen musste, wieder einreichen und dieser ewige Kreislauf.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt.
Kultur ist für mich sehr, sehr vielseitig. Ich lebe ja hier im Ruhrgebiet. Kürzlich gab es in Bochum das traditionelle Bochum Total, also die komplette Innenstadt mit 5 verschiedenen Bühnen, mit Musikprogramm. Da hatte man es umsonst, zumindest das Musikprogramm.
Du bist keine Schönheit. Vor Arbeit ganz grau.
Geht es dann aber ums Kulinarische? Klar, muss man gucken, wie funktioniert es. dass ich in einem Discounter zusehe, mir entsprechende Brote oder Ähnliches zu holen, um das so ein bisschen zu futtern. Bei Getränken wird es dann manchmal schon schwierig, weil die Gelände sind insofern nicht abgesperrt, aber man sieht es natürlich ungerne, wenn man Fremdgetränke mitbringt. Erst recht, wenn es eine Veranstaltung ist, die aus Sicherheitsgründen natürlich auf Glasflaschen verzichtet und wenn man dann mit Glas um die Ecke käme. Wenn man zum Beispiel ins Stadion möchte, bei meinem Herzensverein im VfL Bochum, muss man entweder logischerweise überteuerte Eintrittspreise bezahlen, beziehungsweise man hat in Bochum allerdings das Glück, dass es eine Faninitiative vor Ort gibt, die sogenannte Sozialtickets rausgeben. Heißt, dass Leute, die am Spieltag nicht hingehen können, ihre Tickets zur Verfügung stellen und sagen, hier, wenn Leute von Arbeitslosengeld 2 oder wie es ja jetzt seit dem 1.7. heißt Grundsicherung bekommen, denen schenke ich dann die Karte. Das Wort Langeweile ist für mich ein Fremdwort. Auch wenn ich über kaum finanzielle Möglichkeiten verfüge, gibt es immer Mittel und Wege, dass ich mich freizeitmäßig einbringen kann. Kleine Anekdote. Ich war letzte Woche in Dortmund unterwegs und in Dortmund ist es ja das Deutsche Fußballmuseum. Da hört es bei mir finanziell auf, dass ich mir den Eintritt leisten kann. Und da sage ich ganz offen ehrlich auch, das Museum wird von einem großen Fußballverband betrieben, der sicherlich nicht arm ist. Dass man dann, ich sage so, hey, Leute, die sozial schwach sind, denen ermöglichen wir einmal im Monat kostenlosen Eintritt oder extrem verbilligt. Ich hatte das Glück, dass ich mit jemandem ins Gespräch kam, der dann sagte, du willst da unbedingt mal rein? Ich sage, ja, sagt er, hier hast du 20 Euro, gehst du rein. Ich dachte, das wäre ein leitender Mitarbeiter des Sozialministeriums der Landeshauptstadt Düsseldorf, mit dem ich mal vereinsmäßig zu tun hatte. Hatte ihn dann ehrlich gesagt aber verwechselt und ich hatte an dem Tag auch zufälligerweise das Vereins-T-Shirt von der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen an und er ist darauf aufmerksam geworden, kam dann mit der Gegenfrage, was ist denn das für ein Verein? So kam das eine zum anderen zum Glück. Das war natürlich wie ein Sechser im Lotto.
Dirk Demarski hat mit meinem Kollegen Matthias Dell über seinen Alltag und die Rolle der Kultur dabei gesprochen. Morgen geht es in unserer Fazitreihe um den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin. Und in diesem Fall wird mal nicht über die Bahn gemeckert. Es geht darum, wie ein E-Rollstuhlfahrer Zugang zur Konzertwelt der Hauptstadt bekommt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der neue Eintritt für den Kölner Dom beschert dem Förderverein einen Mitgliederboom. Inzwischen sind 10.000 Anträge eingegangen, denn es gilt, wer Mitglied im Förderverein ist, muss die 12 Euro Eintritt nicht bezahlen. Wie Präsidentin Barbara Schock-Werner dem Internetportal domradio.de bestätigte, ist die Geschäftsstelle des Zentraldombauvereins ziemlich überlastet. Außerdem zahlt demnach die Mehrheit der neuen Mitglieder nur den Mindestbeitrag von 20 Euro pro Jahr. Sie befürchtet, dass das die Einnahmen verringert. Eigentlich sollten die Eintrittsgelder die Finanzlage des Kölner Doms verbessern. Für das laufende Jahr rechnet das Domkapitel mit Ausgaben von 16 Millionen Euro. Ohne Eintritt wären davon 4 Millionen Euro nicht gedeckt. Das Filmstudio Paramount ist in Hollywood ein Urgestein. Jetzt steht wegen des Streits um die Übernahme des Rivalen Warner Brothers ein Weggang aus Kalifornien im Raum. Medienberichten zufolge hat der Verwaltungsrat die Pläne mit Wirkung zum 1. Oktober gebilligt. Laut des 5-Jahres-Plans von Paramount-Chef Allison sollen die meisten Arbeitsplätze im Film- und Fernsehgeschäft verlagert werden. Bei einer erfolgreichen Übernahme von Warner Brothers steht auch ein Verkauf des Studiogeländes in Hollywood im Raum. Neue Standorte könnten den Berichten zufolge Tennessee, Georgia und Texas sein. Das Kennedy Center muss dem Jazzmusiker Chuck Redd mehr als $250.000 zahlen. Das hat ein Gericht in Washington entschieden. Der Künstler war fast 20 Jahre bei der traditionellen Weihnachtsshow aufgetreten. Davon zog er sich zurück, nachdem der Name von US-Präsident Donald Trump an der Fassade des Kulturzentrums angebracht wurde. Danach kündigte der damalige Präsident des Kennedy Centers, Richard Grenell, eine Schadenersatzklage über $1 Million an. Nun sprach das Gericht Red Schadenersatz zu für Anwalts- und Gerichtskosten. Das Kennedy Center kündigte an, gegen das Urteil vorzugehen. Die Kontroversen rund um eine Umbenennung des US-Kulturzentrums hatten zu breiten Protesten und Absagen von Künstlerinnen und Künstlern geführt. 230 goldene Mozart-Figuren wurden am 15. Juli im Salzburger Mirabellgarten aufgestellt. Die Installation stammt vom deutschen Konzeptkünstler Ottmar Hörl. Jetzt ist sie entfernt worden, 2,5 Wochen vor dem geplanten Ausstellungsende. Nach Angaben der Internationalen Stiftung Mozarteum wurden in den vergangenen Wochen insgesamt 210 der rund 50 Zentimeter großen goldenen Figuren gestohlen. Nun sind die übrigen 20 Mini-Mozarts im Auftrag des Künstlers gesichert worden. Ein weiterer Teil der Skulpturen-Installation kann noch bis Ende August im Garten des Mozarteums besichtigt werden, sowie im Tanzmeistersaal und im Zauberflötenhäuschen.
Wer heute Abend ein Freilichtkino besucht hat, der hatte nicht nur die Chance, bei besten Wetterbedingungen die Sonnenfinsternis zu erleben. Die Chance, Sternschnuppen zu sehen, die ist in diesen Tagen auch besonders hoch. Weitere Argumente, auch im Sommer ins Kino zu gehen, gibt's jetzt von unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Ab morgen startet der Film Funeral Casino Blues von Roderick Warich, der letztes Jahr in Venedig gefeiert wurde in den Kinos. Zuerst sprechen wir aber über den neuen Film Im Spiegel meiner Mutter von Jutta Brückner. Gemeinsam mit Margarete von Trotter und Ulrike Ottinger ist sie eine, die den neuen deutschen Film in den 1970er Jahren geprägt hat, aus weiblicher Perspektive heraus. Ja, und auch dieses Mal kreist ihr Film um die komplexe Beziehung von Müttern und Töchtern. Anke, das kennt man ja schon von ihr. Wie hat sie das dieses Mal umgesetzt?
Ja, es ist ja der Abschluss ihrer Trilogie über Mütter, Töchter, und Ursula Scheuner wird dieses Mal gespielt von Corinna Harfuch. Sie ist Archäologin, Universitätsprofessorin, und im Moor hat sie einen sensationellen Fund gemacht, den sie aber für sich geheim behält. Heimlich nachts untersucht sie dann die Moorleiche. Es handelt sich wohl um eine Frau, und gerade ist ihre Mutter gestorben, und beim Aufräumen des Elternhauses kommen Erinnerungen an eine nicht allzu glückliche Kindheit hoch. Ursula fühlt sich auch immer noch von ihrer Mutter regelrecht verfolgt. In Rückblenden sieht man, wie Ursula ihre Mutter im Altersheim besucht, sie füttert, sie pflegt, aber auch die ganze Zeit gestresst ist.
Du wirst unser Haus doch nicht verkaufen?
Nein.
Wir haben es extra für dich gebaut.
Ja, ich weiß.
Ich habe hart dafür gearbeitet.
Ja.
Du darfst das nicht verschleiern, das musst du mir versprechen.
Ich verspreche es dir, Mama.
Nicht so laut. Ich verstehe ja sehr gut. Ich höre auch sehr gut. Ich mag das nicht, wenn man mich anschreit. Ich möchte liebevoll behandelt werden.
Ich weiß, Mama.
Also Schicht für Schicht legt Ursula im Elternhaus ihre Vergangenheit frei, fragt sich, ob es Parallelen zwischen ihrem Leben und dem Leben ihrer Mutter gibt, sieht sich im Spiegel dann auch immer an, entdeckt Züge von ihrer Mutter. Und bei der Arbeit geht sie dann ähnlich vor. Also sie versucht herauszufinden, woran die Frau, die Moorleiche, gestorben ist. Sie entdeckt dann, dass diese Frau im Arm ein Baby hält, und fragt sich, ist es Mord oder Selbstmord? Und dann entdeckt sie aber einen Zettel von ihrer Mutter, einen Arzttermin Monate vor ihrer Geburt, und sie fragt sich, wollte die Mutter sie vielleicht abtreiben? Also der Film, den muss man sich vorstellen wie ein Puzzlespiel, in dem eine Frau ihre eigene Biografie neu zusammensetzt.
Es klingt so, als ob man wirklich in ihren Kopf, in ihre Gedankenwelt eintaucht. Ist das dann auch so ein essayistischer Film geworden?
Ja, auf alle Fälle. Also Jutta Brückner bemüht schon viele Metaphern. Also das Institut von Ursula ist gerade eine Baustelle. Ihr Leben ist auch eine Baustelle. Und überhaupt der universitäre Betrieb ist ja gerade im Umbruch. Also darauf spielt der Film auch an. Und Ursula gräbt auch die Kulturgeschichte um, zeigt den Studierenden das Gemälde von Courbet, Der Ursprung der Welt. Sie hat auch ein Buch geschrieben über die unterschiedliche Darstellung von weiblich, Wirklichkeit. Also es werden viele Metaebenen eingezogen. Dann gibt es aber auch schöne, verspielte Momente. Dann rauscht so ein Spielzeugfeuerwehrauto mit Tatütata durch das Bild und weckt quasi Ursula auf. Mühselig finde ich dann aber die Figur der Mel. Das ist ihre Assistentin, also eine jüngere Frau, die aber auch eine Art Schutzengel ist, die ihre Gedanken lesen kann. Und vielleicht ist sie auch das junge, freche Spiegelbild. Also sie zerscheppert dann das Geschirr der Mutter. Und ich weiß da nicht so richtig den erzählerischen Mehrwert, aber ich kann nur sagen, Corinna Harfuch spielt das wirklich hervorragend. Also sie hat so alle Tonlagen drauf. Mal ist sie sarkastisch, dann wieder todtraurig, verstört, kraftvoll. Und es ist wirklich ihr tiefgründiges Spiel, das diesen Film mit seinen ganzen Subtexten auch zusammenhält. Also ich kann nur vor Corinna Harfuch einmal mehr den Hut ziehen.
Ja, ab morgen im Kino Im Spiegel meiner Mutter, der neue Film von Jutta Brückner. Und jetzt machen wir einen radikalen Schauplatzwechsel. Es geht um einen hypnotischen Trip durch das nächtliche Thailand. Ich musste eigentlich sofort an den jungen Leonardo DiCaprio denken, der im Film The Beach mit aller Härte ins Nachtleben Bangkoks eintaucht. Jetzt gibt es einen neuen Film von Roderick Warich. Funeral Casino Blues heißt der. Ist der wirklich auch so in dieser The Beach-Tradition? Erinnert der an diese Szenerie da in Bangkok?
Ja, dann irgendwie schon. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ich habe so ein bisschen eher an Wong Kar Wai und Hongkong und Neonlichter gedacht. Und der Film spielt tatsächlich nur nachts. Manchmal erahnt man die Morgendämmerung, den Sonnenaufgang. Und es geht ja um drei Menschen hier, denen wir folgen. Und man könnte die drei Menschen als Nachtgestalten bezeichnen, weil sie eine Schattenexistenz führen, weil sie Jobs haben, die durch nichts abgesichert sind. Und wir lernen sie so in ihrem Alltag kennen. Da ist Wosan, er ist Barkeeper, liebt Glücksspiele und schuldet einem Kredit halt ziemlich viel Geld. Und dann gibt es die junge Frau Jem und er sieht, wie sie von einem Touristen bedrängt wird und hilft ihr dann, indem er einfach nur auf den Hosenbund zeigt. Da hat er nämlich einen Pistolenknauf drin. Und diese Jem arbeitet als sogenannte Mietfreundin, also sie verbringt Zeit mit Touristen, geht aber auch mit ihnen ins Bett. Das wird aber alles nicht gezeigt und auch nicht, was Wosan und Jem verbindet, wird nicht auserzählt. Und das ist unheimlich schön, weil so Bilder reichen wie, sie sitzt mit ihm auf der Kawasaki, hat die Arme um seine Hüften geschlungen, den Kopf an dem Rücken gelehnt, damit ist alles gesagt. Und die dritte im Bunde ist Pim. Jem und Pim teilen sich ein Zimmer. Sie arbeitet auch als Mietfreundin. Ja, und für diese drei verschmelzen alle Nächte zu einer einzigen Nacht, bis eines Nachts dann Jem auf einmal spurlos verschwunden ist.
Regisseur Warich war nach dem Erfolg seines Films letztes Jahr in Venedig, wo er schon gezeigt wurde, in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Kinosendung Vollbild zu Gast und hat da erzählt, ja, was er mit diesem Projekt eigentlich schaffen wollte. Es lohnt sich mal reinzuhören.
Aber im Großen und Ganzen wollte ich einfach, dass man mit den Menschen atmen kann, mit ihnen leben, mit ihnen essen, damit man, bevor dann die, sagen wir mal, genrehafteren Aspekte in den Film kommen, das Gefühl hat, mit echten Menschen gelebt zu haben und zu schauen, ob es möglich ist, echte Menschen in diese Genresituationen zu bringen, anstatt von vornherein zu sagen, dies ist ein Genrefilm.
Was würdest du jetzt sagen, Anke? Es geht um eine Frau, die verschwindet. Also Richtung Thriller?
Ja, man könnte auf alle Fälle sagen, es ist ein Neon-Thriller. Also die Neonlichter der Stadt flirren, tauchen alles so in ein irreales Licht und Pim und Wosan schauen sich dann auch Videos von Überwachungskameras an, um herauszufinden, wo Jem das letzte Mal war. Und Überwachungsvideos mit ihrem grünlichen Licht geben Menschen doch immer so etwas Geisterhaftes. Und das passt ja auch vielleicht sowieso zu der Existenz von Jem, weil sie hatte ja nie einen richtigen Job. Sie hat ja in einer Nische quasi illegal gearbeitet, war also nicht so in einer Realität verankert. Also das ist dann auch schon konsequent, dass der Film sowas Geisterhaftes bekommt. Und der Titel spielt eigentlich an auf ein Beerdigungsritual auf dem Land in Thailand. Und diesseits und jenseits verschwinden dann auch immer mehr in dem Film. Also überall meint man noch die Existenz von Jem zu spüren. Und diese Bilder entwickeln dann so einen existenziellen Schwebezustand. Und wenn man sich darauf einlässt, dann wird man regelrecht von dem Film aufgesogen. Man könnte auch sagen, hypnotisiert.
Anke Lewicke mit zwei neuen Filmen, die morgen in die Kinos kommen. Funeral Casino Blues und Im Spiegel meiner Mutter. Vielen Dank.
Tschüss.
Wer unter 36 Jahren alt ist, der hat sie nicht mehr direkt miterlebt. Die Mauer, das Symbol der Teilung Deutschlands. Am 13. August vor 65 Jahren wurde sie gebaut. Und zu diesem Anlass hat die Stiftung Berliner Mauer Veranstaltungen organisiert und eine Kunstinstallation sticht dabei besonders heraus. Sie erinnert an die Zeit des Mauerbaus und regt Menschen, egal welchen Alters an, über Grenzen, Trennendes und Verbindendes nachzudenken. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Auf der Westseite des Brandenburger Tors steht wieder eine Mauer. Sie ist 30 Meter lang, graubraun und steht da, wo sich bis 1989 die echte Mauer befand. Sie besteht aus einer 8 cm dicken Aluminiumstruktur. Geschaffen hat sie der Künstler Hubertus Hamm aus München.
Das sind sehr dünne Aluminiumstreifen, die zu Bienenwaben konstruiert sind, sodass man, wenn man von der anderen Seite durchschaut, die Sache transparent wird. Also es wird deshalb transparent, weil das Material so extrem dünn ist, dass das Auge das nicht mehr rezipieren kann. Und wenn man weiter weg geht, das gar nicht. Wenn man 100 Meter weg ist, löst sie sich komplett auf, sie ist nicht mehr da. Und man sieht das dahinter sehr gut.
Tatsächlich kann jeder Sterbliche durch diese Mauer hindurchblicken. Von Westen aus also wird das Brandenburger Tor sichtbar. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wendet sich begeistert dem Künstler Hubertus Hamm zu.
Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, diesen Sperrriegel sichtbar zu machen, auch in seiner Härte, in seiner dunklen Brutalität. Und wenn man dann nah rangeht, dann sieht man Bienenwaben der Perspektive, die Hoffnung machen auf einen dahinter. Man kann durchschauen und sieht dann eine andere Option als den Riegel und die Brutalität. Und das gefällt mir sehr gut, deswegen ein Kompliment an Sie.
Vor 3 Jahren stand das Kunstwerk im Rahmen eines Festivals in München auf der Wiese vor der alten Pinakothek. Jetzt wirkt es wie ein zeitgenössischer Kommentar zur Ausstellung unter freiem Himmel direkt daneben. Sie zeigt Blicke auf die Berliner Mauer, von Osten, von Westen, verbotene und gewohnte Blicke, verbindende und touristische. Der Künstler zeigt sich bewegt von diesem Nebeneinander.
Auf der Wiese in München, da hatte sie einen Kunstkontext, hier hat sie einen gesellschaftlichen, politischen, einen historischen Kontext, der einfach unbeschreiblich ist für mich. Also ich war, als ich diese Texte gelesen hatte, auf den Wänden dort hinten, ja eigentlich sehr emotional, sehr, sehr gerührt, dass ich jetzt eine Arbeit machen durfte, die in so einem Kontext dazu steht. Das ist einfach unglaublich.
Freiheit und Demokratie sind nichts Selbstverständliches. Das lässt sich an kaum einem Ort so klar erkennen wie an der Berliner Mauer. Deshalb unterstützt Kulturstaatsminister Weimer Projekte der Erinnerungskultur in diesem Jahr zusätzlich mit 10 Millionen Euro.
Deswegen ist es wichtig, dass wir Erinnerungspolitik auch so begreifen in dieser Ambivalenz. Das Unrecht benennen und nicht verharmlosen lassen, aber die Perspektive der Freiheit offen machen.
Und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner findet ein neues Prädikat für seine Stadt. Die Geschichte der Mauer zeige, dass Berlin nicht nur die Stadt der Freiheit sei.
Berlin ist auch die Stadt der Hoffnung. Der Hoffnung, weil man gesehen hat in Berlin, dass man Mauern überwinden kann. Dass man Mauern zu Fall bringen kann.
Aus Anlass des 65. Jahrestages des Mauerbaus finden in ganz Berlin Veranstaltungen statt. Am Brandenburger Tor berichten Zeitzeugen über das Leben mit der Mauer. Es gibt Führungen mit Einblicken in einen Fluchttunnel unter der Mauer und durch den Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße. An einigen S-Bahnhöfen der unterirdischen Nord-Süd-Bahn erklärt eine Ausstellung die Geschichte der ehemaligen Grenz- und Geisterbahnhöfe zu Zeiten der Teilung Berlins. Simone Leimbach koordiniert für die Ausstellungsmacher von Kulturprojekte Berlin die Veranstaltungen.
Auch diesen Teil der Geschichte machen wir in den nächsten Tagen sichtbar, mit Hinweisen, mit Plakaten und auch mit Ausstellungsmodulen nochmal an 2 dieser Bahnhöfe, sodass auch hier die Einladung gilt, unterwegs sozusagen auf der Strecke auch auf die historische Spurensuche zu gehen.
Nicht zu vergessen, am Brandenburger Tor werden in diesen Tagen 140 Biografien vorgelesen. Es sind die Lebensgeschichten der 140 Opfer der Berliner Mauer.
Die Kunstinstallation und die Ausstellung sind in Berlin bis zum 16. August zu sehen. Und in der Gedenkstätte Berliner Mauer findet morgen dann auch die zentrale Gedenkveranstaltung des Landes Berlin und des Bundes statt. Erinnert wird an den Mauerbau vor 65 Jahren. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht hat berichtet. Und nach Sonnenfinsternis und Sternschnuppen bestimmt die Nacht, auch die Feuilletons von morgen. Tobias Wenzel ist das mit der Kulturpresseschau.
Die Hitze bestimmt die Feuilletons vom Donnerstag. Die Hitze und die Möglichkeit der Abkühlung, auch der Intellektuellen. Doch der Reihe nach. Die Wettervorhersage kündigt eine weitere tropische Nacht an, in der die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, schreibt Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen. Das habe negative Folgen. Mehr Gewalt, mehr Suizide etwa, ausgeprägtere Depressionen. Dass Hitze aufs Gemüt schlägt, ist nicht nur eine Alltagserfahrung, sondern seit langem Gegenstand der Forschung, schreibt Mühl weiter. Im tropischen Norden Australiens etwa nennt man die mit Hitze einhergehende Reizbarkeit Mango Madness oder Going Tropo. Man dreht schlicht durch. Also schnell her mit der Abkühlung. Etwa beim Schwimmen im temporären Freibad vor der Berliner Volksbühne. Das Schwimmbad sei ein sozialer Akt, sagte der neue Intendant Matthias Lilienthal. Peter Laudenbach von der Süddeutschen hielt das für Bedeutungshuberei und bedauerte, dass die 300.000 Euro, die das Schwimmtheater kostet, nicht stattdessen für klassische Theaterproduktionen verwendet wurden. Im Freitag widerspricht nun Barbara Schweizerhof ihrem Kollegen von der SZ und nennt Laudenbach gar einen Spaßverderber. Für Schweizerhof ist die Badeaktion das rare Beispiel einer wahrgewordenen Utopie und gelebte Demokratie in Badehose. Allerdings nicht für die Welt und die Bild-Zeitung, jedenfalls laut Taz. Da ist zu lesen: Ein teils von Bundesmitteln geförderter Verein der schwarzen Community reserviert das Berliner Volksbad einen Mittag. Die Springerpresse nennt das Diskriminierung von Weißen. Das ist, gerade im Wahlkampf, nichts als Hetze, findet Clara Dünkler. Einmal einen Nachmittag Schwimmspaß einer von strukturellem Rassismus und ständiger Diskriminierung betroffenen Community zu überlassen, ist nicht zu viel verlangt, schreibt Dünkler in der Taz. Die rechten Medien sehen darin aber einen Angriff auf die freie Gesellschaft. Es wird argumentiert, dass damit das Volksbad seinen Zweck verfehle, da nicht das ganze Volk baden könne. Ausdruck einer freien und offenen Gesellschaft ist aber gerade das, die Gruppen zu unterstützen, die benachteiligt sind. In den Stunden, in denen schwarze Berliner im Freibad vor der Volksbühne schwimmen, können die weißen Berliner ja ein Bad in der Eistonne nehmen. Und das geht immer. Denn wenn die Zeit »Ab in die Eistonne« titelt, dann meint das auch die geistige Abkühlung. Kaltes Denken also, kein glühender Nationalismus, kein brennender Eifer, nicht das Feuer des ideologischen Kampfes, dafür Besonnenheit bei möglichst angenehmer Raumtemperatur, schreibt Hanno Rauterberg. So wie Kälte lange als Luxusgut galt und ein Eiswürfel als Inbegriff einer erstrebenswerten Lebensweise, man konnte es sich leisten, mitten im Sommer ein Stück Winter zu verzehren, so müsste das abgeklärte Argument, der Gedanke im Eispelz, zum Symbol einer besonders avancierten Umsicht werden. Ob das Vorhaben des neuen Verkehrsministers Steffen Bilger wohl später als Umsicht gedeutet wird, dass er im Kampf gegen das Niedrigwasser unsere Flüsse ausbaggern lassen möchte? Vor der großen Baggerei will er den Transport erstmal auf die Schiene und die Straße verlagern, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Es wäre also praktisch, wenn alle Lastschiffe mit Eisenbahnrädern und Gummireifen ausgestattet werden, damit sie problemlos den Verkehrsweg wechseln können.
Tja. Tobias Wenzel war das mit der Kulturpresseschau zum Ausklang in Fazit an diesem Sonnenfinsternisabend. Ich bin Charlotte Oehlschlegel, wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut.